Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Knapp 50 Millionen Einwohner, viertgrößte Volkswirtschaft Europas, größte Rebanbaufläche der Welt, 85 Millionen Touristen zu Besuch jedes Jahr und verflixt gut in allen, wirklich allen Mannschaftssportarten, wo ein Ball im Spiel ist. Frustrierend gut, muss man sagen. Ich rede, claro, von Spanien. Ein Land, das bisher gar nicht allzu oft Thema war hier irgendwie bei uns in einer Stunde History, ne? Obwohl es wirklich irre viel europäische Geschichte abbildet, ziemlich glänzende und ziemlich dunkle Kapitel zu erzählen hat und lange eine der globalen Großmächte schlechthin war. Und da landen wir eben heute auch bei diesen glänzenden und dunklen Kapiteln zugleich, wenn wir euch von einem königlichen Paar erzählen, mit dem diese Global Power Geschichte von Spanien überhaupt erst angefangen hat. Es geht um Ferdinand von Aragon und vor allem, Achtung, legendärer Name, Isabella von Kastilien.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Buenos dias, Matthias.
Sei gegrüßt.
Bevor es nach Spanien geht, geht es aber erstmal nach Fulda.
Und zwar ganz bald, am 6. November, nämlich in den dortigen Fürstensaal. Um 19 Uhr geht's los. Wir machen eine Live-Aufzeichnung von Eine Stunde History über den heiligen Bonifatius und die Christianisierung Europas. Tickets könnt ihr euch besorgen unter deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns auf euch.
Am 6. November sehen wir uns, Fulda, deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr euch anmelden. Matthias, jetzt Spanien. Er, Ferdinand, König von Aragon. Sie, Isabella, Königin von Kastilien und León. Aragon, Kastilien und León, das sagt heute wahrscheinlich den allermeisten gar nichts mehr. Deshalb fangen wir mal damit an, wer die beiden waren und woher sie eigentlich kommen.
Also fangen wir mal an mit Isabella, die wird 1451 geboren und zwar als Tochter des Königs von Kastilien und León. Mhm. Und nach dessen Tod, 1474, wird sie sozusagen logischerweise dort Königin als Nachfolgerin. Kastilien und León, das sind nebeneinander liegende Gebiete zwischen dem Golf von Biscaya und dem heutigen Portugal.
Sagen wir mal, also ungefähr heute so vom Nordwesten Spaniens bis runter nach Andalusien bis ins Mittelmeer.
Ganz genau. Und dann ist da noch Ferdinand, der ist ein Jahr jünger und hatte jede Menge Kronen auf den Kopf. 1468 wurde er König von Sizilien. 1474 heiratete er eben jene Isabella und wird dadurch auch noch König von Kastilien und León. Er war 1479 König von Aragon und 1505 wird er auch noch König von Neapel. Aragon liegt übrigens direkt neben Kastilien und León und damit ist fast zwei Drittel der iberischen Halbinsel in einer Hand.
Und das sollte natürlich sehr wichtig werden, aber erstmal dieses Wörtchen, Matthias, fast die gesamte iberische Halbinsel. Nur ganz im Südosten gab es immer noch das Emirat Granada, ein muslimisches Emirat, also unter Herrschaft der Nasriden. Und diesen muslimischen Herrschaftsbereich, Matthias, unten in Spanien, den gab es zu diesem Zeitpunkt wirklich schon sehr lange.
Ja, und zwar genau gesagt seit dem Jahr 711. Muslimische Truppen waren damals von Marokko aus aufgebrochen, waren über die Meerenge von Gibraltar an die Küste Spaniens gesegelt. Die waren vorher übrigens schon in Nordafrika erfolgreich, in heutigen Maghreb-Staaten. Und an der Küste Spaniens trafen sie auf die Westgoten, angeführt von Roderich, dem König der Westgoten. Und die entscheidende Schlacht fand Mitte Juli 711 statt am Rio Guadalete im Südwesten Andalusiens. Die Westgoten verloren entscheidend und Roderich stirbt bei dieser Schlacht. Nun ist der Weg frei. Die Muslime erobern nach und nach die iberische Halbinsel.
Über die Muslime, die dann Spanien, also die iberische Halbinsel, erobern, die Mauren, wie man sie später nennt, gibt es ja viele Geschichten, unter anderem auch, dass sie eben herausragende Krieger gewesen sein sollen, ne? Dass sie diese Schlacht gegen die Westgoten überhaupt gewinnen konnten.
Ja, also auch wenn es erstaunt, ich war wirklich nicht dabei, deswegen weiß ich es auch nicht so
das
genau.
Das ist schon ein bisschen erstaunlich, ja.
Aber es ranken sich natürlich Geschichten und Legenden um dieses Jahr 711. Zum einen ist nicht ganz klar, ob Tariq ibn Ziyad, der Anführer der Muslime, wirklich gelebt hat. Neuere Forschungen bezweifeln, dass es sich um eine historische Figur gehandelt hat. Und zudem wird die These aufgestellt, es habe sich 711 nicht um eine muslimische Eroberung gehandelt, sondern um einen Bürgerkrieg unter den verschiedenen Volksgruppen in Spanien. Und anschließend sei der Gründungsmythos der muslimischen Eroberung sozusagen hinzugefügt oder entstanden. Und um die lange Anwesenheit der Muslime in Spanien zu erklären, musste man ja auch irgend so eine Art von Begründung herleiten.
Aber auf jeden Fall, sie ist Fakt, die lange Anwesenheit der Muslime auf der iberischen Halbinsel über 800 Jahre. Aber unter Isabella und Ferdinand, um die geht es ja heute, sollte das dann ein Ende finden. Die beiden heiraten im Jahr 1469 in Valladolid, also vor 555 Jahren, und bringen dann die beiden Kronen von Kastilien und León und Aragon zusammen und damit eben fast die gesamte iberische Halbinsel, fast das gesamte heutige Spanien. Das war allerdings in seiner Zeit eine ziemlich umstrittene Hochzeit, die Isabellas Familie so eigentlich gar nicht haben wollte. Die wollten Isabella immer wieder in andere Königshäuser verheiraten, aber sie entscheidet sich dann eben für diesen Ferdinand von Aragon. Der muss für die Hochzeit jetzt nur noch nach Valladolid kommen, in die Hauptstadt Kastiliens, zu Isabella. Und das war eine ziemlich riskante Geschichte, erzählt uns jetzt Luisa Philipp.
Öffnet die Tore!
Oktober 1469. Von Saragossa aus macht sich ein offizieller Kriegstrupp des Königreichs Aragon auf den Weg gen Nordosten. Doch, was kaum jemand weiß, diese Kriegsfahrt ist nur ein Ablenkungsmanöver. Während der offizielle Trupp plötzlich wieder umdreht, spaltet sich unbemerkt eine kleine Gruppe ab. Sechs Kaufleute und ein Stallbursche schlagen eine andere Richtung ein.
Herr, wir sind bald an der ersten Wasserstelle. Dort können wir kurz anhalten und die Vorräte auffüllen.
Psst, sprecht nicht so laut und sprecht mich nicht mit meinem Titel an. Bis wir sicher in Valladolid angekommen sind, bin ich euer Diener und nicht umgekehrt.
Die Händler sind in Wahrheit dienende Ritter des Hauses Aragon. Und der in Lumpen gewickelte Stallbursche, Prinz Ferdinand II. Von Aragon höchstpersönlich. Ihre Verkleidung dient ihrem Schutz. Denn Ferdinand ist auf dem Weg zu seiner Hochzeit. Doch jetzt müssen es er und seine Diener erstmal schaffen, lebend in Valladolid anzukommen. Trotz der vielen Gefahren und Feinde, die auf dem Weg lauern. Feinde, die diese Hochzeit unbedingt verhindern möchten. Isabella I. von Kastilien ist bereits in Valladolid und wartet im Palast von Juan de Vivero ungeduldig auf die Ankunft ihres zukünftigen Ehemannes. Seit vielen Monaten bereiten sie und ihre Berater die Hochzeit akribisch vor. Den Ehevertrag mit allen Rechten und Pflichten haben sie und Ferdinand bereits unterzeichnet.
Es ist alles vorbereitet. Ferdinand sichert mir zu, mich als Königin von Kastilien zu respektieren. Aber dafür muss die Trauung erst mal stattfinden. Die Unruhen um uns herum machen mir Angst. Geht und fragt nach, ob ihr Kunde habt, wo Ferdinand sich befindet.
Seitdem Isabella zur Thronfolgerin ernannt wurde, sind viele an einer Heirat mit ihr interessiert. Eine Bindung mit dem Prinzen von Aragon? Das würde wiederum viele sehr wütend machen. Vor allem ihren Bruder Heinrich, der aktuelle König von Kastilien. Als sie ihm vor einem Monat in einem Brief schrieb, was sie vorhat, hat das einen tiefen Graben in die Königsfamilie gerissen. Auch viele enge Vertraute haben sich bereits von Isabella abgewandt. Die ganze Sache ist also mehr als heikel. Ferdinand und seine Diener reisen nur nachts, um so wenig wie möglich aufzufallen. Denn die kastilischen Spione sind überall. Der vermeintliche Händlertrupp hat bereits die Grenze zum Königreich Kastilien überquert. Völlig übermüdet und ohne Geld kommen sie in Burgos de Osma an.
Hier muss es sein. Hier warten Verbündete Isabellas auf uns.
Doch ihr Klopfen reißt eine Wache auf der Turmspitze aus ihrem Schlaf. Diese sieht in den sieben Männern nur müde Landstreicher. Den Prinzen erwarte man doch viel später. Also zögert sie nicht lange und wirft einen Stein nach dem anderen auf die fremden Ankömmlinge.
Vorsicht, Herr! Zur Seite!
Stopp! Stopp! Hört auf!
Fast hätte ein großer Brocken Ferdinand am Kopf erwischt.
Ich bin es! Prinz Ferdinand von Aragon!
Nachdem er sich zu erkennen gibt, wird er freundlich und feierlich aufgenommen.
Morgen vor Tagesanbruch reiten wir los nach Dueñas. Nun, da ihr mich erkannt habt, brauche ich mich nicht länger zu verkleiden. Und ich weiß, eure Wachen werden mir Schutz auf der letzten Etappe geben.
In Dueñas angekommen, wartet Ferdinand auf die letzten Anweisungen. Am Abend des 14. Oktober macht er sich im prächtigen Gewand auf den Weg nach Valladolid. Es ist Mitternacht, als Isabella und er das erste Mal aufeinandertreffen.
Willkommen in Valladolid. Ich danke euch, dass ihr die Mühen der schweren Reise auf euch genommen habt.
Unsere Heirat steht jetzt nichts mehr im Wege, Isabella.
Am 19. Oktober 1469 heiraten die 18-jährige Isabella von Kastilien und der 17-jährige Ferdinand von Aragon. Die Zeremonie ist alles andere als prunkvoll. Nur wenige sind anwesend, als sich die beiden das Jawort geben und damit den Grundstein für ein neues Kapitel der Weltgeschichte legen.
Es klingt also fast wie die Hochzeit zweier Geheimagenten. Dabei waren es die zukünftige Königin von Kastilien und ein Prinz von Aragon, die da miteinander vermählt werden sollten. Luisa Philipp über die Hochzeit von Isabella und Ferdinand. Schlüsselgestalten der spanischen Geschichte, das kann man wohl sagen. Und das sagt wahrscheinlich auch Historikerin Birgit Aschmann, die viel zu beiden geforscht und geschrieben hat. Hallo Frau Aschmann.
Ja, schönen guten Tag, Herr Dichmann.
So wie ich das verstanden habe, Frau Aschmann, haben die beiden sich vor ihrer Hochzeit, Isabella und Ferdinand, nie zu Gesicht bekommen. Politisch aber zumindest waren sie ein Perfect Match. Warum haben die beiden geheiratet?
Ja, wie das in diesen Zeiten üblich war, ganz bestimmt nicht aus Liebe, sondern aus politischem Kalkül. Das war tatsächlich alles andere als ungewöhnlich. Frauen und insbesondere Frauenkörper waren einfach eine wichtige außenpolitische Ressource, die man auf dem europäischen Heiratsmarkt nach Gusto einsetzte. Und tatsächlich sollte das mit Isabella auch passieren. Und das eigentlich Entscheidende oder das Außergewöhnliche in diesem Fall ist, dass sie sich selber ein erhebliches Maß an Mitsprache sicherte. Mhm. Und genau deshalb kam es dann eben zu diesem heimlichen Arrangement, denn das entsprach genau nicht den Vorstellungen, die ihr Halbbruder von ihrem Heiratsverhalten hatte, der eigentlich als damaliger kastilischer König das Sagen hatte. Mhm.
Sie haben gesagt, Frauen und ihre Körper waren da mehr oder weniger sowas wie Ware auf dem Hochzeitsmarkt, auf dem europäischen adligen Hochzeitsmarkt. Aber Isabella wollte das anders machen, ja?
Tatsächlich, sie hatte sich das schon relativ früh überlegen können. Wie das so üblich war, wurde schon über das Kind eigentlich beschlossen, dass es irgendwie verheiratet werden sollte. Das klappte dann nur nicht, weil der Prätendent rechtzeitig starb. Da war sie 10, als es das erste Mal überlegt wurde. Und wenige Jahre später, als sie 15 Jahre war, dann gab es erneut ein entsprechendes Arrangement mit irgendeinem Adligen, der ihr nicht gefiel. Da war ja schon relativ früh klar, dass sie etwas tun müsste, um zu verhindern, als eine solche Verhandlungsmasse einfach nur eingesetzt zu werden. Und hat sich dann tatsächlich es gab ja dann noch einen Konflikt in dieser Zeit. Insofern war die Thronfolge ungeklärt. Aber sie hat sich dann von ihren Anhängern dann nochmal zusichern lassen, dass man sie nicht verheiraten würde, ohne ihr Einverständnis. Nur eben derjenige, dem sie es zugesichert hatte, starb dann. Und sie war dann in die Hände zurückgekommen von ihrem Halbbruder Heinrich dem IV., der eben andere Pläne geschmiedet hat. Und insofern war diese Wahl von Ferdinand von Aragon durchaus ein Ausweg aus dieser Perspektive, einfach schlicht und ergreifend verheiratet zu werden.
Wenn ich jetzt versuchen würde, aus diesem Verhalten irgendetwas über ihre Charakterzüge zu erschließen, dann würde mir vielleicht zuerst das Wort mutig einfallen.
Ganz bestimmt. Also sie gehört mit Sicherheit zu den mutigsten, überhaupt beeindruckendsten Frauenfiguren der frühen Neuzeit oder überhaupt eigentlich der Geschichte. Mutig, sehr entschlossen, mit einem klaren Blick für das politisch Machbare, das Mögliche und zugleich mit visionären Vorstellungen, über die man heute natürlich retrospektiv anders urteilt als damals, aber die auf jeden Fall davon Kunde geben, dass sie klug belesen war und klare politische Zielvorstellungen hatte.
Und ihr Mann, Ferdinand, wenn ich jetzt aus seinem Verhalten irgendwas etwas ablesen wollen würde, würde ich auch sagen, vielleicht mutig, zumindest risikobereit, bei der Sache mitzumachen.
Ja, das auf jeden Fall. Ferdinand ist ja in die Geschichte der Weltliteratur eingegangen als Vorbild für den Fürsten, den Machiavelli geschrieben hat. Und da ist ja der ideale Fürst beschrieben als eine Kombination aus den Eigenschaften, die ein Fuchs und ein Löwe mitbringen müsste. Das heißt, er soll sowohl klug als eben auch machtpolitisch dominant auftreten. Und das hatte man offensichtlich in Idealform dann bei Ferdinand gefunden, sodass er das Vorbild von diesem Fürst nachher geworden ist. Also insofern wird man dem das zusprechen müssen, durchaus auch ein Ausband an Klugheit, an Praxisorientierung und durchaus auch politischer Weitsicht.
Jetzt ist es ja so, Frau Aschmann, dass wir im Laufe der Menschheitsgeschichte immer sehr viel von Männern reden, auch wenn wir jetzt in diesem Jahr hier bei 1 Stunde History auch eine Reihe gemacht haben zu den großen Herrscherinnen Europas, sind es eben doch oft die Heinrichs und die Louis und die Friedrichs und die Wilhelms, über die wir so sprechen, aber hier Ferdinand und Isabella und meistens eher eigentlich andersrum, Isabella und Ferdinand werden oft doch im Einklang genannt. Hat das dann aber auch historisch-politische Realitäten dargestellt? Also waren die am Ende tatsächlich sowas wie gleichberechtigt?
Diese Herrschaftsform, die sich dann in Spanien ausprägte, war im Grunde genommen das Resultat von einerseits knallharten Aushandlungen und andererseits einer klugen, maßvollen Praxis. Mhm. Soll heißen, de facto waren diese Königreiche, die sie beide miteinander in die Ehe brachten, also Aragon und Kastilien Leon, waren unabhängig und blieben das auch. Das heißt, zunächst mal rein de jure blieb Ferdinand der König von Aragon und Isabella war die Königin von Kastilien. Und das war auch in diesen Heiratsverträgen, in die Ferdinand einwilligen musste, dann klar so festgelegt, dass der Vorrang dezidiert bei Isabella lag. Das war etwas, was er schlucken musste.
Also gar nicht Gleichberechtigung, sondern Vorrang bei Isabella.
Definitiv ein Vorrang. Nun war das zugleich etwas Heikles, was eben mit seinen Ansprüchen nicht unbedingt übereinstimmte, sodass sie in sehr geschickter Form das abgefedert hat und abgemildert hat, sodass sie de facto eine Art gleichberechtigter Herrschaft ausgeübt haben, in der sie ihn im Grunde genommen hat teilhaben lassen, so wie er sie auch in Aragon, aber Aragon war eben auch deutlich kleiner, also damals war ja Castilla y León im Grunde genommen zwei Drittel der spanischen, der iberischen Halbinsel. Also insofern ein großes, bedeutendes Königreich, in dem sie eben dann doch vorrangig das Sagen hatte. Aber sie hat das ganz geschickt in der Real- und Symbolpolitik zum Ausdruck gebracht, dass sie ihn wertschätzte. Und sie haben gemeinsam entschieden, wenn jemand nicht da war, hatten sie eine Art Stellvertreteroption. Und das kommt in Bildern zum Ausdruck, in denen sie quasi auf Augenhöhe dargestellt werden. Und das kommt in dem Motto zum Ausdruck, das sie hatten für ihre Herrschaftsphase, eben das Tanto Monta. Das heißt, im Grunde genommen, sie gelten beide gleich in der Regierungsform.
Sie haben Isabella als belesen und mehr oder weniger auch progressiv vorhin ja beschrieben, Frau Aschmann, aber Sie sagten auch schon, da gab es andere Vorstellungen, auch andere Ideenwelten in Ihrem Kopf. Und da kommen wir jetzt mal vielleicht zu dieser wirklich ja brutalen Rekatilisierung, die sie in ihrem Königreich vorgenommen hat. In die Amtszeit von Isabella und Ferdinand fällt eben auch das Ende der Reconquista, also die Vertreibung der Muslime von der iberischen Halbinsel und eigentlich auch die Verfolgung von allen Andersgläubigen. Warum haben Sie das gemacht? Warum war das so eine wichtige Mission für beide?
Ich überlege gerade noch, ob der Begriff der Rekatholisierung dann der richtige ist. Man würde es damals wahrscheinlich unter dem Begriff eher, also vielleicht würden wir heute von einer Homogenisierung sprechen. Mhm. Und das damalige Stichwort, unter dem diese Politik verfolgt wurde, war das der Reinigung. Es ging um die Reinigung Spaniens von Glaubensfeinden. Das war zunächst mal ein außenpolitisches Projekt. Das bedeutet schlicht und ergreifend auch eine außenpolitische Expansion. Also wenn man das Königreich Granada besiegte, dann hatte man Kastilien nochmal ausgedehnt. Aber es war vor allem ein heilspolitisches Projekt der Christianisierung Spaniens, was damit zu tun hatte, dass in Kastilien der Glaube weit verbreitet war, dass Spanien eine Sonderstellung in der Weltgeschichte habe, dass man sozusagen Israel als besonders geschätztes Volk Gottes abgelöst habe. Mhm. Und zugleich, dass es eine Sonderstellung auch des kastilischen Königs gäbe. Und diese Sonderstellung hat Isabella für sich selber auch reklamiert. Und die Idee war, dass dieser besonders gestellte, vorrangige, sogenannte Löwenkönig dann es schaffen würde, die Welt, vor allem in Spanien, eben von den Glaubensfeinden zu befreien.
Und dieses Heilsversprechen erklärt dann auch, oder sagen wir, legitimiert dann alle Brutalität?
Ja, das war das Mittel, das man dann für gerechtfertigt fand. Man hielt sich noch nicht mal mehr für sonderlich brutal, weil die Idee ja zunächst mal war, wie es dann in der Umsetzung geschah, ist dann zunächst mal ja noch eine andere Geschichte. Aber man hat ja eine Option gestellt, die Option, doch zum rechten Glauben zu kommen, das heißt die Taufe anzunehmen, den christlichen Glauben anzunehmen und dann auch bleiben zu können. Und wer das nicht wollte, der sollte dann ausgewiesen werden. Also insofern, das hielt man durchaus für eine maßvolle Aktion und keineswegs für sonderlich brutal. Dass es dann tatsächlich in solche brutalen Manifestationen dann mündete, hätte man sich denken können, aber das war in den Denken Isabellas nicht präsent.
Eine Sache vielleicht noch, Frau Aschmann, vielleicht in gegebener Kürze, Aragon und Kastilien, Sie haben es beschrieben, sind unabhängig geblieben. War das aber trotzdem der Anfang eines gemeinsamen Spaniens, wie wir es bis heute kennen?
mancherlei Hinsicht lässt sich das als Weichenstellung auf dem Weg hin zu einem modernen Spanien verstehen, sowohl was die innenpolitischen Reformen angeht, als eben auch das außenpolitische Gefüge oder die Grenzen Spaniens, die sich da gebildet haben. Man hatte relativ wenig einheitliche Institutionen. Das war ja das Tragische auch, dass die Inquisition die einzige bürokratische Institution war, die für beide Landesteile gleichermaßen galt. Sonst hatte man die Institutionen so gelassen, was aber auch mit dem heutigen Spanien insoweit zu tun hat, als ja Spanien eben lange Zeit eine sogenannte zusammengesetzte Monarchie war, was sich bis heute darin ja manifestiert, dass es nationale Gruppierungen gibt zum einen und eben auch ein dezidiertes regionales Sonderbewusstsein.
Birgit Aschmann, Historikerin über die Geschichte Spaniens, die Geschichte Isabellas und Ferdinands und eben über die Geschichte eines Volks, das sich zwischendurch ganz oben an der Sonne gefühlt hat. Ich danke fürs Gespräch, Frau Aschmann.
Gerne.
Jetzt haben wir ja vorhin schon mal von der muslimischen Ära unten in Spanien gesprochen. Und die ist auf jeden Fall doch noch ein paar mehr Worte wert, denn das waren, wie gesagt, immerhin mehr als 800 Jahre. 711 ging es los, als das Herrscherhaus der Umayyaden aus Nordafrika nach Spanien rübermachte, expandierte, wie es dann so heißt. Und Matthias, wir befinden uns ja hier im Frühmittelalter, so richtig friedlich ging das nicht zu.
Nee, aber nicht nur da ging es nicht friedlich zu, sondern überall woanders auch. Und es gab also Reibereien, eben wie überall woanders auch. Den ersten Ärger gab es schon 722, also kurz nach der Besiedlung. Das Ganze hat in Asturien stattgefunden, es ging um eine Hochzeit und der muslimische Verwalter, der musste eine Niederlage einstecken und das war oder gilt zumindest als Grundlage für das Königreich Asturien.
Das war dann sowas wie das erste christliche, wieder Gegenkönigreich, wenn man so will, ne, zur muslimischen Herrschaft.
Genau. Also es gab Reibereien, aber es gab auch militärische Auseinandersetzungen. Aber auf der anderen Seite wurden andere Religionen, also in diesem Falle Christentum und Judentum, akzeptiert und toleriert. Und beide, Juden und Christen, hatten innerhalb des muslimischen Reiches sogar Religionsfreiheit. Mhm. Christliche Würdenträger übrigens arbeiteten mit den Muslimen zur Erhaltung des Friedens zusammen. Das ist echt vorbildlich.
Was ja, glaube ich, bis heute noch im Geschichtsunterricht erzählt wird, ist dann, dass die Muslime auch über die Pyrenäen kamen, ne? Also in das heutige Frankreich, das damalige Frankenreich vorgedrungen sind. Und da wäre ja beinahe angeblich schon mal das Abendland untergegangen, mehr oder weniger.
Ja, das Wort angeblich, das müssen wir hier dick unterstreichen. Ja. Also es sind, sagen wir mal, Vorbehalte angesagt. Tatsächlich hat es 732 eine Schlacht an der Römerstraße zwischen Tours und Poitiers gegeben. Mit dabei, an führender Stelle, muss man sagen, war Karl Martell. Und der ist insofern interessant, weil er der Großvater von Karl dem Großen war. Mhm. Und dieser Karl Martell, der führte eine Streitmacht aus verschiedenen germanischen Stämmen an und war siegreich gegen ein muslimisches Heer. Und damit wurde dann damals jedenfalls gesagt, sei die Verteidigung des christlichen Europa gegen die Ungläubigen, also gegen die Muslime, gelungen. Aber vielleicht war das muslimische Heer nur ein ganz kleines Heer, das auf Plünderungen aussah, wie das damals so üblich war. Die wollten auch vielleicht gar nicht Mitteleuropa erobern und wollten auch auf gar keinen Fall den Papst in Rom meucheln, was nämlich auch gesagt wurde. Also, es ranken sich viele Geschichten um die Muslime in Spanien und für die meisten von ihnen fehlen uns einfach handfeste Dokumente und andere Belege. Also, mal war es nett.
Also was auch immer da genau 732 passiert ist, lange, lange, lange musste Karl Martell als Retter des Abendlandes herhalten. Habt ihr vielleicht in der Schule selbst noch so gelernt, ne? Und das passt natürlich auch viel besser in die Story, wenn man diese Story als glorreiche Geschichte der Eroberung erzählen will. Oder vielleicht sollte ich genauer sagen, der Rückeroberung. Die Reconquista wird das auf Spanisch genannt. Die Rückeroberung der Iberischen Halbinsel, die Vertreibung der Muslime. Und das besprechen wir jetzt nochmal genauer mit Historiker Nicolas Jaspert. Hallo, Herr Jaspert.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Wenn ich jetzt mal das allmächtige Internet befrage, Herr Jaspert, wann die Reconquista eigentlich genau begonnen hat, dann kommen da verdächtig verschiedene Angaben, ist mir aufgefallen. Mal ist da vom 12. oder 13. Jahrhundert die Rede, mal ist es tatsächlich die Schlacht mit Karl Martell, die wir vorhin erwähnt haben, mal ist es das Jahr 711, also praktisch unmittelbar mit der Eroberung Spaniens durch die Muslime beginnt die Rückeroberung durch die spanischen und portugiesischen Christen. Aber was würden Sie denn sagen, wann beginnt diese Reconquista tatsächlich?
Ja, das ist eine leicht gestellte, aber schwer zu beantwortende Frage, weil die Definitionen der Reconquista sehr weit auseinandergehen. Es ist ja noch nicht einmal klar, was damit gemeint ist. Mhm. Also manche bezeichnen damit eine ganze Epoche, andere die Rückeroberung, tatsächlich die militärische Eroberung ehemals christlicher Gebiete, eben durch die Christen im Mittelalter. Also die Definitionen gehen auseinander. Eine geläufige bezieht sich auf eine Schlacht, die 722 wahrscheinlich in Nordspanien geschlagen wurde. Das heißt also, wenn man unter der Reconquista die Kampfhandlungen versteht, die Christen mit Erfolg gegen muslimische Herrschaften durchführten im Verlauf des Mittelalters auf der Iberischen Halbinsel, dann ist der erste militärische Erfolg in einem kleineren Scharmützel wahrscheinlich in den Bergen Asturiens, eben diese Schlacht von Covadonga. Aber man muss gleich einschränkend dazu sagen, sie ist in der Folge überbewertet worden, im Nationalstaat Spaniens im 19. Jahrhundert zu einer großen Schlacht stilisiert worden, die sie sicher nicht war.
Wir haben sie aber vorhin auch erwähnt, weil da ja praktisch das erste Mal wieder ein kleines christliches Herrschaftsgebiet umgeben von muslimischen Herrschaftsgebieten entsteht.
Richtig. Ja. Also das heißt, es gibt dieses christliche Herrschaftsgebiet. Es ist nicht gewissermaßen so, dass es dann erst entsteht, aber es ist ein erster militärischer Erfolg, der dann in der Folge in Schriften bereits zelebriert wird. Also sehr mit Vorsicht zu genießen, wie überhaupt die Datierung der Reconquista im Grunde gar nicht möglich ist, weil es ja kein langer Prozess ist, der sich über 700 Jahre hinzieht, sondern es geht um punktuelle Kampfhandlungen, die ja von langen Friedenszeiten unterbrochen sind.
Genau, dann lassen Sie uns das doch mal auseinandernehmen. Da liegen ja, wie Sie sagen, über 700, fast 800 Jahre zwischen, wenn wir 722 nehmen würden als Start, und dem Ende des 15. Jahrhunderts. Dazwischen werden Muslime und Christen ja irgendwie gemeinsam auf dieser Halbinsel gelebt haben müssen. Oder war es immer streng getrennt und ständig im Krieg? Das haben Sie ja eigentlich eben schon verneint.
Ja, genau. Also das kann man verneinen. Es ist so, dass sicher eine Grundspannung besteht im Mittelalter. Das heißt also, Christen unter muslimischer Herrschaft sind nicht gleichberechtigt mit den herrschenden Muslimen. Und Muslimen unter christlicher Herrschaft sind nicht gleichberechtigt mit den herrschenden Christen. Also es sind minderberechtigte Minderheiten jeweils. Aber es gibt eine Form des Zusammenlebens, Kohabitation vielleicht ist der beste Begriff, eine Form des Zusammenlebens, die von punktuellen Spannungen gekennzeichnet ist. Da gibt es auch zwischenzeitlich Pogrome, da gibt es auch gewalttätige Auseinandersetzungen. Aber zugleich und immer wieder gibt es ja Austausch auch auf einer sozialen Ebene und wirtschaftlich ohnehin. Das heißt also, es ist ein nicht leicht zu definierendes Zusammensein, das mal spannungsreich, mal weniger ist. Es gibt eine Grundspannung, das lässt sich gar nicht verneinen, die sich eben in dieser minderen Berechtigung der religiösen Minderheit ausdrückt.
Diese Grundspannung finde ich, um es mal neutral zu formulieren, irgendwie bemerkenswert. Wenn man sich das mal ideengeschichtlich vorstellt, hat diese Idee, dass die Muslime irgendwie wieder raus müssen oder weg müssen von der Iberischen Halbinsel, über Jahrhunderte überlebt. Statt irgendwann zu sagen, wie Sie das eben beschrieben haben, ja, wir haben hier eine Art Status quo erreicht. Hier leben Christen und Muslime und ja übrigens auch Juden und Mauren und Portugiesen und Berber und Spanier leben eben alle hier zusammen, fertig. Nee, irgendwie hat dieser Gedanke, die müssen hier weg, überlebt.
Naja, dass die müssen weg, ist vielleicht ein bisschen einzuschränken. Denn man kann ja ganze Regionen auf der Iberischen Halbinsel definieren und identifizieren, in denen Muslime und Juden ohnehin, aber Muslime über Jahrhunderte hinweg lebten unter christlicher Herrschaft. Das heißt also, wenn man sie hätte weghaben wollen, dann hätte man sie grundsätzlich sofort vertrieben. Das passiert zwischenzeitlich auch. Je nachdem, wie die Kampfhandlungen sind, werden die Unterworfenen tatsächlich vertrieben, aber in anderen Gebieten eben nicht. Da geht es immer um die Umstände der Herrschaftsübernahme durch die Christen. Aber es bleibt erstmal festzuhalten, neben dieser Ideologie der Reconquista, die immer gefeiert wird, gibt es ja auch die Tatsache, dass über 700 Jahre Muslime und Juden in christlichen Herrschaften geduldet werden. Nicht mehr als das. Ja, sie sind nicht gleichberechtigt, muss man immer wieder sagen. Es geht hier nicht um Toleranz, aber sie werden geduldet als Minderheit. Und das ist für die europäische Geschichte schon singulär, weil das sich nirgendwo anders in Lateineuropa über so lange Zeit verfolgen lässt.
Finde ich einen wichtigen Punkt, Herr Jasper. Das sollten wir auf jeden Fall unterstreichen nochmal an der Stelle. Nur trotzdem kommt dann irgendwann diese Radikalisierung ja wieder auf. Ja. Und es werden alle Muslime letztlich von der Iberischen Halbinsel vertrieben. Warum setzt sich das dann eben doch durch?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es geht in Schüben. Das ist nicht so, dass es im Ende des 15. Jahrhunderts passiert. Sie haben Ähnliches im 12. Jahrhundert unter muslimischer Herrschaft. Da werden die Christen vertrieben. Und wenn es jetzt ganz konkret um die Situation 1492 geht, also nach 500 Jahren einer Form der Kohabitation, dann wäre meine Antwort, es geht um Einheit der katholischen Könige. Also sie haben sich letztlich unter schwierigen Umständen an die Macht gebracht. Das ist ja sicher schon dargelegt worden. Und eine Möglichkeit, ihre Macht zu sichern, ist, Einheit herzustellen. Und das tun sie militärisch, indem sie das letzte muslimische Territorium erobern. Und das möchten sie auch religiös tun, indem sie die Minderheiten entweder missionieren, also zur Bekehrung zwingen, oder eben aus dem Land weisen. Also ich glaube, Einheit ist das entscheidende Stichwort.
Politische Einheit, Machtpolitik, also unter dem Zeichen des Kreuzes.
Sicher auch religiöse Einheit. Man muss in Rechnung stellen, dass beide Herrscher und auch ihr Umfeld ja religiös auch motiviert waren. Sie führen einen Kreuzzug, also das würde ich nicht ganz in Abrede stellen. Es geht sicher auch um Machtsicherung, ganz eindeutig, aber beide sind auch religiös getrieben und versuchen eine religiöse Einheit herzustellen auf der Iberischen Halbinsel.
Aber dann denken wir jetzt, Herr Jasper, doch nochmal an die Jahrhunderte davor. Knapp 800 Jahre lang gab es eben muslimische Reiche, Herrschaftsgebiete auf der Iberischen Halbinsel. In diesen Reichen sehr viele Muslime, die da lebten. Es gab sehr viele Muslime, haben Sie beschrieben, eben auch in den christlichen Herrschaftsgebieten. Und wunderschöne Städte und Metropolen wie Sevilla, Córdoba und Granada, die heute eben noch wunderschön sind, dank dieser Zeit. So, und das ist jetzt alles weg, um es mal ganz kurz zu fassen. Was bedeutete das für Spanien?
Naja, das bedeutete erst einmal ganz konkret ein Verlust an Fachkräften. Mhm. Denn die meisten dieser unterworfenen Muslime, die ohnehin unter christlicher Herrschaft gelebt hatten, waren auf dem Land tätig. In Aragon, in Valencia. Und die Eroberten im Königreich Granada, sie waren natürlich in vielen Berufen tätig. Und der Verlust dieser Fachkräfte ist erstmal ein ganz einfaches, ganz klares Faktum. Damit musste man zurechtkommen. Aus heutiger Sicht, aber auch nur aus heutiger Sicht, ist es auch ein Verlust an Diversität, wenn man so möchte, also kultureller Diversität. Das wurde sicher 1500 nicht von den meisten und vor allem von den Herrschaftsträgern nicht als ein Verlust wahrgenommen. Aber aus heutiger Sicht wäre sicher der Fall. Das haben Sie ja schon ein bisschen so angeteasert. Aber es ist ein Gewinn an Einheitlichkeit. Und damit meine ich nicht Einheit, denn dieses Spanien oder die Iberische Halbinsel der katholischen Könige ist ja nicht einheitlich in dem Sinne, dass Kastilien und die Krone Aragon eine Einheit bilden würde. Das ist ja nicht der Fall. Also das heißt, es gibt politische, ganz klare politische Unterschiede zwischen diesen Reichen. Aber sie sind jetzt christliche Reiche und damit besteht eine gewisse Einheitlichkeit im Religiösen. Und das ist der letzte Punkt, den ich anführen würde, diese Vertreibung hat sicher die Ideologie jener Zeit gestärkt, Vorkämpfer des Christentums zu sein. Und das betreiben die katholischen Könige sehr gezielt, auch mit Blick auf Rom und das restliche Europa. Sie stilisieren sich als Vorkämpfer des Christentums und das unterstreichen sie dadurch, dass sie eben missionieren, dass sie das Christentum ausbreiten und Andersgläubige zur Konversion zwingen. Und das wird später, vielleicht ist es doch der letzte Punkt, das wird sicher für die Expansion nach Amerika wichtig sein. Mhm. Also diese Ideologie, die ja über den Atlantik getragen wird im Zuge der europäischen Expansion, der Conquista der Amerikas.
Wahnsinn, was das dann noch für Blüten treibt. Aber vielleicht nochmal zusammengefasst, Herr Jaspert, wir haben also ein Gewinn an Einheitlichkeit, wie Sie das jetzt gerade ausgedrückt haben. Aber vielleicht müssen wir diese Reconquista heute doch eher als Verlust umdeuten. Habe ich das bei Ihnen so richtig rausgehört?
Aus heutiger Sicht sieht man das sicher als ein Verlust. Wir haben heute andere Ideale als Menschen um 1500. Und da ist das schon kritikwürdig, wenn Andersgläubige zur Konversion gezwungen werden. Also aus heutiger Sicht ist es eindeutig ein Verlust. Das haben manche Zeitgenossen durchaus auch gesehen. Auch die Adligen, die muslimische Fachkräfte hatten auf dem Land, die waren auch alles andere als froh, dass sie das Land verlassen mussten oder zum Christentum sich bekehrten. Also da gibt es unterschiedliche Bewertungen im Jahre 1500 und im Jahre 2024.
Sagt Historiker Nicolas Jaspert bei uns in Eine Stunde History. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Jetzt haben wir eben sehr ausführlich die Reconquista besprochen. Die endete dann im Januar 1492 mit der Eroberung von Granada, der letzten maurischen Hauptstadt in Spanien. Und nur zwei Monate später wird dann von Isabella und Ferdinand, jetzt kommen wir wieder bei den beiden an, wird von denen das Alhambra-Edikt erlassen. Das ist wichtig, da müssen wir jetzt auch noch drüber sprechen. Matthias, da ging es dann nicht mehr um die Muslime im Land, sondern um die Juden. Was stand drin?
Ja, also zunächst einmal wird in Anführungsstrichen begründet, warum die bis dahin schon zum Christentum konvertierten Juden schlecht als Zitat seien. Jene Conversos verführten echte Christen zum Abfall vom Christentum und das müsse auf jeden Fall unterbunden werden. Der Grund für diesen Zustand, wurde gesagt, sei ein zu enges, im Zitat, Zusammenleben von Christen und Juden. Denn damit würden die Christen andauernd Zeugen von anstößigen Sitten der Juden, zum Beispiel Beschneidung, jüdische Speisevorschriften oder eben jüdische Feste. Mhm. Und dann wird erläutert, dass alle bisherigen Bemühungen gescheitert seien und geschlossene jüdische Wohnviertel und die Einführung einer strengen Inquisition und schließlich auch zahlreiche Verbannungen von Juden aus Spanien heraus, all das hätte eben nichts genützt und deswegen müssten die Juden aus Spanien schlussendlich vertrieben werden.
Man spricht ja übrigens oft von den sephardischen Juden, also denen, die eben schon jahrhundertelang auf der iberischen Halbinsel gelebt hatten, deshalb auch teilweise eine andere Kultur hatten als die Juden im Norden Europas und die dann eben vertrieben wurden. Gibt es da irgendwelche konkreten Zahlen?
Also ich habe keine richtig konkreten gefunden, aber realistisch wird angenommen, dass es rund 125.000 Juden waren, die das Land verlassen haben. Und die Zahl derer, die nach dem Edikt von Alhambra zum Christentum übergetreten sind, ist nicht bekannt. Aber egal, wie hoch diese Zahlen konkret waren, das Edikt hatte natürlich echte Auswirkungen für Spanien.
Und diese Auswirkungen, die Matthias da eben angesprochen hat, die wollen wir nochmal konkretisieren mit Historiker Michael Wolfsohn, Fachmann für jüdische Geschichte, der Geschichte und der Verfolgung von Jüdinnen und Juden auch im 15. Jahrhundert und eben auch auf der Iberischen Halbinsel. Hallo Herr Wolfsohn.
Guten Tag.
Also die massenhafte Vertreibung von Juden aus dem Teil der Welt, den wir heute Spanien nennen, das wäre sicher eine ganz konkrete eben Auswirkung des Alhambra-Edikts. Oder was würden Sie sagen, wie hat sich es vor allem ausgewirkt?
Nun gut, das ist richtig, formal, aber wir müssen Spanien und Portugal gemeinsam betrachten, denn fast gleichzeitig wurden die Juden aus beiden Staaten vertrieben, aus Spanien 1492 und aus Portugal 1497. Wir müssen aber das wiederum in die gesamteuropäische Geschichte einordnen. Und das bedeutet, dass Juden seit Mitte des 14. Jahrhunderts, konkret seit Beginn und den Folgen der großen Pestepidemie bis ungefähr Mitte des 16. Jahrhunderts spätestens aus fast allen europäischen Staaten vertrieben worden sind.
Und da haben sich Spanien und Portugal jetzt in keiner Weise irgendwie besonders hervorgetan. Das ist in dieser Zeit ein, sagen wir, europäischer Trend.
Es war ein europäisch-katholischer Trend zum einen, der dann im Rahmen der Gegenreformation wieder verschärft worden ist. Aber die fand bekanntlich später statt, weil die protestantische Kritik und quasi Revolution gegen Rom 1517 mit den Thesen von Martin Luther begann. Also kurzum, es ist eine gesamteuropäische Entwicklung gewesen, die man einordnen kann in die Tatsache, dass um diese Zeit herum die lokale nichtjüdische Bourgeoisie die Positionen einnehmen wollte, die die Juden bis dahin eingenommen hatten. Mhm. Die Juden duldete man so lange, wie man sie brauchte. Ich nenne das funktionale Toleranz. Man brauchte die Juden als Funktionsträger, solange sie funktionierten und diese Funktion nicht von anderen ausgefüllt werden konnte, nahm man die Juden und dann, der Mohr hat seine Schuldigkeit, seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen, also bezogen auf die Juden.
Das heißt, auf die funktionale Toleranz, wie Sie das nennen, Herr Wolfsohn, folgte dann eine Art Elitenaustausch?
Möchte gern Eliten, denn das ist das Spannende daran, dass die Ausweisung der Juden nicht nur in Spanien oder aus Spanien und Portugal langfristig der Beginn einer Abstiegsentwicklung gewesen ist. Denn da, wo, wenn und seitdem Juden vertrieben worden sind, ging das Gemeinwesen bergab, wirtschaftlich, wissenschaftlich, politisch. Auf dem Höhepunkt der spanischen und portugiesischen Macht, also 1492 und 97, war man geradezu übermütig und dachte, sich der Juden locker entledigen zu können. Das Gegenteil war der Fall. Die wurden vertrieben und wir sollten vielleicht auch darüber reden, wohin. Denn dann kann man auch den Aufstieg der Regionen und Staaten erkennen, in die die Juden dann zugelassen worden sind.
an alle Hörerinnen und Hörer versprochen, das wohin klären wir noch, Herr Wolfson. Ich habe aber noch eine Frage zu diesen Möchtegern-Eliten. Die Verfolgung der Juden war von oben gesteuert, jedenfalls in Spanien durch die Inquisition. Wir haben vorhin schon gelernt, heute ausgerechnet die einzige Institution, die eben gemeinsam in Aragon und Kastilien ja gewütet hat, muss man eigentlich sagen. Also die einzige Institution, die beide Staaten, bevor sie sich irgendwann vereint haben, noch geteilt haben. Aber was weiß man möglicherweise darüber, wie, ich nenne das jetzt einfach mal, normale Menschen, nicht die Bourgeoisie, nicht die Institutionen, sondern Menschen in den Städten oder auf den Feldern miteinander umgegangen sind, zwischen den Religionen. Gibt es da irgendwelche Quellen drüber?
Ja, natürlich. Auf den Feldern weniger, weil die jüdische Bevölkerung traditionell und auch in Spanien und Portugal eine städtische Bevölkerung gewesen ist. Und in der städtischen Bevölkerung war die Konkurrenzsituation zwischen der neuen Bourgeoisie, der nicht-jüdischen neuen Bourgeoisie, die die Funktion der Juden übernehmen wollte, zwischen den Bauern und den Juden gab es praktisch gar keine Konflikte, denn die kamen ja gar nicht zueinander. Mhm. Die bäuerische Bevölkerung war katholisch indoktriniert durch den damaligen Judenhass, aber der machte sich nicht bemerkbar. Und noch etwas, die städtischen Zünfte vor allem haben die Juden herausgedrängt, weil eben die Juden auch da aktiv gewesen sind. Das ist ein Konkurrenzkampf gewesen, der von katholisch-religiöser Seite legitimiert worden ist. Aber, weil Sie sagen, dass es eine Entscheidung von oben war, das ist nicht so richtig, mhm, weil der Kopf der spanisch-jüdischen Gemeinde, Yitzhak Abarbanel, praktisch bis zu dem schändlichen Edikt der Judenausweisung Finanzminister königlichen Hof in Spanien gewesen ist. Also es war die Reaktion der politischen Führung, hier der Monarchie, auf den Druck, der von unten kam. Und mhm, zwar eben vom städtischen, nicht-jüdischen Bürgertum.
Als dann dieses, Sie haben es schändlich genannt, schändliche Alhambra-Dikt verabschiedet wurde und auch ja, bekannt wurde, gibt es auch da Zeugnisse oder Quellen, wie die jüdische Bevölkerung reagiert hat? Ich meine, eigentlich muss ja da die blanke Panik gekommen sein.
Ja, aber natürlich, was blieb denn der jüdischen Bevölkerung übrig, als zu fliehen? Sie wurde ausgewiesen, sie wurde vertrieben. Also haben sich die Juden auf den Weg gemacht. Das waren also Katastrophen, das waren Tragödien, die abgelaufen sind. Man kennt das aus der unmittelbaren Gegenwart, teilweise auch auf Schiffen. Einige dieser Schiffe sind dann gekentert. Und wenn sie nicht kenterten und beispielsweise an der Küste Nordafrikas landen, die auch schon damals muslimisch beherrscht gewesen ist, dann wurden die Juden entweder zwangsislamisiert oder alles, und das war nicht viel, was sie hatten, wurde ihnen geraubt. Und wenn sie sich weigerten, zum Islam überzutreten oder nichts von dem wenigen zu geben, was sie hatten, dann wurden sie ermordet und bei den Ermordeten wurden Bäuche aufgeschlitzt, um zu sehen, ob sie vielleicht im Körper Gold, Silber oder andere Wertsachen verschluckt hätten. Das ist alles dokumentarisch belegt.
Können Sie uns jetzt vielleicht noch mal versuchen, Herr Wolfson, eine Antwort auf die große Frage, warum, zu geben? Also Sie haben gerade diesen europäischen Trend der Judenverfolgung und Vertreibung schon beschrieben, aber es eskaliert ja in Spanien eben unter Ferdinand und Isabella nochmal so ganz extrem. Warum kommt das ausgerechnet zu dieser Zeit, Ende 15. Jahrhundert?
Ja, aber nicht nur in Spanien und Portugal. Das ist, mhm, der entscheidende Punkt. Spanien und Portugal waren damals Weltmächte und dort gab es, weil das Weltmächte waren und es eine blühende Stadtkultur und Handelskultur gab, sehr viele Juden, sehr viel mehr Juden als, sagen wir, in irgendeiner deutschen heute Provinzstadt oder mehr oder weniger Provinzstadt, mhm, wie etwa Regensburg, Köln und so weiter und so fort. Das war die große Konzentration quantitativ und auch qualitativ von Juden in ganz Europa. Das war das sogenannte goldene Zeitalter. Davon spricht man, das war zwar längst vorbei, aber immer noch waren sehr viele Juden da, sehr viele erfolgreiche Juden und weil erfolgreich neidisch. Und diesen Mechanismus finden wir eben nicht nur in Spanien und Portugal, sondern in ganz Europa, vermischt mit der Sündenbocksuche im Zusammenhang mit der großen großen Pestepidemie seit Mitte des 14. Jahrhunderts.
Und jetzt, wie versprochen, noch die Frage, wohin? Also zumindest die, die überlebt haben. Sie haben das ja eben schon geschildert, wie es im Großteil der Bevölkerung, der jüdischen Bevölkerung ergangen ist. Aber die, die überlebt haben, wohin sind sie geflohen?
Also erstmal die Zahl der Vertriebenen, ungefähr 300.000. Das sind natürlich nicht ganz genaue Zahlen, versteht sich von selbst. Mhm. Ein großer Teil ist in das Osmanische Reich gegangen. Und da war der damalige Sultan viel intelligenter als Ferdinand und Isabella. Der damalige Sultan des Osmanischen Reiches machte sich lustig über seinen königlichen Kollegen Ferdinand, indem er sagte, sein Land ist reich, meins ist noch nicht so reich, aber meins wird reich werden und ich lasse die Juden reinkommen. Und Tatsache ist, dass zwar das Osmanische Reich um diese Zeit eine Weltmacht war, aber die wirtschaftliche und kulturelle Blüte des Osmanischen Reiches beginnt um diese Zeit und sie ist nicht zuletzt angestoßen und gefördert worden durch die jüdischen Vertriebenen aus Spanien und Portugal. Daraus wiederum lässt sich eine allgemeine Lehre ziehen für diejenigen, die ihren Antisemitismus so weit treiben, dass sie Juden nicht nur diskriminieren und liquidieren und vertreiben. Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Spanien, Portugal und diejenigen, die Juden vertrieben haben, haben den Ast abgesägt, auf dem sie saßen. Das ist eine Lehre auch für die Gegenwart, die man im Auge behalten sollte. Kurzum, Osmanisches Reich, dann auch die französischen Küstenstädte, Bordeaux vor allem, dann einige nach Hamburg, Amsterdam, ganz wichtig. Da sieht man auch die Vertreibung des Geistes, eben nicht nur derer, die viel Geld verdient hatten aufgrund ihrer guten Ausbildung und Sprachkenntnisse, sondern eben auch die intellektuelle Elite. Und auch das ist eine Parallele zu Deutschland 1933 bis 1945. Also kurzum, Juden zu diskriminieren und zu liquidieren und zu vertreiben, ist auch im Sinne von Antisemiten keine gute Idee.
Sagt Historiker Michael Wolfson bei uns in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch.
Gerne.
Tja, da fallen die Gedanken jetzt am Ende irgendwie doch wieder kompliziert aus. Angefangen haben wir mit Ferdinand und Isabella, eine für die Zeit echt bemerkenswerte Hochzeit, ein bemerkenswertes Herrschaftsexperiment, muss man eigentlich sagen, weil beide herrschten eigentlich gemeinsam irgendwie auf Augenhöhe. Isabella eigentlich ja sogar noch ein paar Zentimeter über den Augenbrauen von Ferdinand. Und irgendwie haben sie damit die Grundlage für das moderne Spanien geschaffen, so wie wir es bis heute kennen. Und gleichzeitig beenden sie mit der Reconquista und dem Edikt von Alhambra, selbst ohne jede Verklärung, muss man das wahrscheinlich so sagen, beenden sie eine Phase religiösen Miteinanders. Und Matthias, du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen durchklingen lassen, das war eigentlich was Besonderes, was da etabliert worden war.
Also finde ich auf jeden Fall schon. Man kann übrigens auch noch zahlreiche Spuren von denen heute in Spanien sehen. Prachtbauten, die islamische Herrscher haben aufbauen lassen. Granada, Cordoba, Sevilla und anderswo, da kann man sie bewundern. Und sie geben eben ein steinernes Zeugnis davon ab, dass in diesen Städten Treffpunkte von Gelehrten und Künstlern von Rang waren. Mhm. Und gleichzeitig funktionierte das Neben und das Miteinander. Das ist ganz wichtig, der Religionen ganz gut, für jene Zeit jedenfalls. Es ist auch für uns heute wichtig, was damals war, nämlich Religionsfreiheit und vor allem Staatsferne der Religion. Jede und jeder darf glauben, was immer es ist. Und das war damals auch schon so. Der Staat garantierte und garantiert auch heute einen Raum, in dem das stattfinden kann. Er sperrt aber gleichzeitig die Religion aus der Politik aus. Und das glaube ich jedenfalls, ist eine der wichtigsten Grundlagen unserer demokratischen Gesellschaft heute.
Das haben wir hier in Europa im Kalifat bzw. im Emirat sehen und lernen dürfen. Das könnte man sich sowohl in Europa als auch in heutigen Emiraten vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen. Danke dir, Matthias, jedenfalls für heute. Und nächste Woche machen wir so ein bisschen die Wunschkiste auf. Wir haben nämlich von euch in den letzten Monaten wirklich mehrfach E-Mails bekommen oder euch auch auf unseren Live-Shows getroffen und ihr habt uns immer wieder gesagt, hey, mach doch mal bitte was übers Saarland. Weil ihr uns zu Recht daran erinnert habt, ja, dass das Saarland einen extrem wichtigen Teil deutscher Geschichte erzählt. Also wird Zeit, dass wir das mal machen, und zwar nächste Woche in 1 Stunde History mit dem Saarstatut vom 23. Oktober 1954. Markus Dichmann mein Name, wir sehen uns in Fulda am 6.11. Anmelden auf deutschlandfunknova.de.
Ich freue mich.
Deutschlandfunk Nova, 1 Stunde History, jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.